meine Freunde und auch meine Familie haben mich sehr früh immer ein bisschen als Spinner oder zumindest jemanden mit außergewöhnlichen Ideen bezeichnet. Ich habe bis vor einem Jahr auch komplett ohne Wohnung gelebt, nur mit einem kleinen Rucksack. Aber im Allgemeinen finde ich es immer spannend zu refokussieren auf, was ist es, was wirklich essentiell ist.
Herzlich willkommen beim Gründerszene-Podcast. Ich bin Paulina, Redakteurin bei Gründerszene, und in diesem Podcast hört ihr die Gründergeschichte eines ganz besonderen Unternehmers. Cedric Waldburger heißt er, kommt aus der Schweiz und er ist nicht nur erfolgreicher Gründer und Investor, sondern auch Minimalist. Er möchte also möglichst wenige Dinge besitzen und auch nur Sachen, die er wirklich braucht. Zwischenzeitlich hatte er nur 64 Dinge und nicht mal eine Wohnung. Gegründet hat Cedric unter anderem das Blockchain-Startup Definity, das übrigens mit mehr als 2 Milliarden Dollar bewertet ist. Und investiert hat er zum Beispiel in das Startup Yodel. Ich habe mit Cedric über sein Leben als extremer Minimalist auf der einen Seite und als Gründer mit milliardenschwerer Firma auf der anderen Seite gesprochen. Ja, wegen der Corona-Einschränkung wäre ein persönliches Treffen jetzt übrigens nicht möglich gewesen. Daher haben wir das diese Woche mal per Telefonat gemacht.
Hey Pauline, ich freue mich sehr.
Ja, Cedric, viele nutzen ja die Corona-Zeit, um mal so richtig aufzuräumen. Und da fällt mir persönlich auf, wie viel Zeug ich über die vergangenen Jahre angesammelt habe. Das kann dir ja nicht passieren, denn du besitzt, das habe ich gelesen, nur 64 Dinge.
Genau, also ich habe bis vor einem Jahr auch komplett ohne Wohnung gelebt, nur mit einem kleinen Rucksack, weil ich halt für die verschiedenen Companies so viel unterwegs war, dass sich eine Wohnung auch gar nicht mehr gelohnt hätte. Jetzt sind es immer noch unter 64 persönliche Sachen. Also persönliche Sachen, dazu zähle ich alle Kleidung, alle Gadgets, alles, was ich zum Arbeiten brauche, oder so allgemein gesagt auch das, was ich eben mitnehmen würde, wenn ich irgendwo hinziehen würde als nächstes. Aber habe natürlich in meiner Wohnung momentan so ein paar, ich habe 6 Gabeln, 6 Messer, 6 Löffel, ich habe einen Tisch, ein Bett. Also insgesamt, wenn man all die Sachen zählt, die hier sind, kommt man jetzt wahrscheinlich wieder über 100. Aber trotzdem sehr, sehr spärlich eingerichtet, weil ich das einfach mag, dieses nur das zu haben, was pragmatisch wirklich viel Wert hat und was Wert stiftet in meinem Leben und keinen Ballast mit mir entweder rumzutragen oder eben auch nicht rumstehen zu haben.
Wie entscheidest du denn, was du besitzt?
Also früher war es ganz einfach, weil ich die Sachen ja immer auf meinem Rücken getragen habe, wirklich praktisch jeden Tag. Also ich bin für 3-4 Jahre bin ich so viel gereist, dass ich im Schnitt, glaube ich, 3 oder 4 Tage am gleichen Ort verbracht habe, also gut 120 Flüge im Jahr. Und da stört natürlich jedes Ding, was du mitträgst, weil es Gewicht bringt. Und wenn du es nicht genügend oft brauchst, ist es ganz einfach, das wegzugeben. Aber noch bevor ich meine Wohnung aufgegeben habe, habe ich angefangen, stark Sachen zusammenzustreichen. Und die Art, wie ich das gemacht habe, ich glaube, vor 8 oder 9 Jahren habe ich zum ersten Mal eine Liste geschrieben von allem, was ich besitze. Ich bin mal nach Hause gekommen, habe wirklich so ein Google Spreadsheet gestartet und da einfach alles drin indiziert, was ich besitze. Das waren am Anfang, glaube ich, irgendwie 650 Sachen, also auch schon relativ wenig. Da war ich auch schon 2-3 Mal umgezogen. Aber spannend, dass es doch 650 Sachen waren. Hm. Und dann habe ich mich alle 90 Tage vor diese Liste gesetzt und mich gefragt, was von den Sachen habe ich weder in den letzten 90 Tagen gebraucht, noch werde ich es definitiv in den nächsten 90 Tagen brauchen. Mhm. Und alle die Sachen, die darunter fielen, habe ich in eine Tasche gepackt, in die Ecke gestellt am Anfang. Und natürlich bin ich nicht ein einziges Mal zu dieser Tasche zurück und habe was rausgeholt. Und 90 Tage später war es dann auch ganz einfach, die Sachen zu verschenken, zu verkaufen oder einfach so wegzugeben.
Da würde mich mal interessieren, hast du schon mal was weggegeben, wo du dann ein paar Tage später dachtest, Mist, hätte ich doch noch gebraucht?
Nee, das ist echt nie vorgekommen. Auch lustigerweise eben, am Anfang hatte ich mir das immer vorgestellt, dass es den Moment vielleicht geben könnte und darum auch eben Sachen erst in eine Tasche gepackt für 90 Tage und die nicht gleich weggegeben. Aber nicht ein einziges Mal ist es vorgekommen. Ja, also auch das Schöne ist auch, alle Sachen, die irgendwie einen emotionalen Wert hatten, irgendwie Fotobücher und weiß nicht, irgendwie so Tokens nenne ich die, so irgendwelche Sachen, die mich an besondere Momente im Leben erinnern. Die habe ich einfach digitalisiert, entweder fotografiert oder gescannt und habe sie jetzt eigentlich immer dabei auf meinen Devices. Oder es lebt alles in der Cloud. Jetzt kann ich mir die, egal ob ich hier in der Schweiz bin oder in Japan oder irgendwo in Amerika, kann ich mir die jederzeit anschauen und habe sie sozusagen auch immer dabei. Und muss mir keine Sorgen mehr machen, was mit dem physischen Gegenstand passieren könnte, dass er mir gestohlen werden könnte, dass er zerbricht und ich den einfach, was ja auch sein kann, einfach nicht mehr finde. wenn ich viele Sachen habe. Ja.
Wenn man sich jetzt zum Beispiel auch hier bei Google Hangouts, worüber wir telefonieren, wenn man sich da auch dein Profilbild anschaut, dann sitzt du auch inmitten deinen Sachen und die sind alle schwarz. Wieso hast du dich für die Farbe schwarz entschieden?
Ja genau, also alle bis auf meine beiden Schweizer Pässe, die sind beide leider nur in Rot erhältlich. Es gibt ein paar Gründe, warum alles schwarz ist. Ja, passt alles zusammen. Ich muss es nur einmal waschen. Also ich muss nur einmal waschen pro Woche, nicht zwei Durchgänge machen, wenn ich nämlich schwarz und weiß hätte. Dann erübrigt das meistens auch eine weitere Entscheidung. Also wenn ich mich entscheide, irgendwie was Neues zu kaufen, dann gibt es die meisten Sachen in der Farbe schwarz. Schwarz ist auch relativ allgemein akzeptiert. Also ich kann fast zu jedem Anlass in schwarz gehen. Das Einzige sind so White Night Parties, wo ich immer der Einzige bin, den man nicht sieht in der Nacht. und der letzte Grund ist auch ein ganz pragmatischer. Also wenn ich unterwegs bin, bin ich oft bei Freunden, aber auch viel in Hotels und Airbnbs. Und da ist meistens das Bett weiß bezogen. Es ist einfach viel schwieriger, ein schwarzes Shirt oder schwarzes Kleidungsstück dann zu vergessen auf dem Bett, als ein weißes.
Du hast ja auch eine Website. Da steht auch, dass du auch teilweise andere Sachen machst, die anderen vielleicht ungewöhnlich erscheinen. Zum Beispiel wie mal 14 Tage kein Wasser trinken oder morgens kalt duschen. Wie kommt das, dass du dich selber irgendwie so fordern willst? Woher kommt das?
Ja, nur als Ergänzung, es waren 14 Tage Wasserfasten, also nur Wasser trinken. Ich habe mal tatsächlich auch 14 Tage immer nur alle zwei Tage Wasser getrunken und nichts gegessen. Aber mit Wasserentzug experimentiere ich eigentlich nicht mehr so, weil ich glaube, das war nicht ganz so gesund. Mhm. Aber das Fasten, also nichts essen für mal zwei, drei Wochen, finde ich super. Gibt mir einen mega klaren Kopf, hilft mir zu entschlacken im Körper und im Kopf. Mhm. Im Allgemeinen finde ich es immer spannend, Sachen zu untersuchen durch Reduktion. Also erstmal das runterzubrechen, in was ist wirklich im Kern noch wichtiger. Also so ein bisschen das, was ich im Alltag mit meinen Sachen gemacht habe, das, was man sehr plakativ sieht. Das finde ich spannend, das in verschiedenen Lebensbereichen zu machen, eben auch bei Ernährung oder kalt duschen ist übrigens auch super energiebringend, wenn man sich mal umgewöhnt hat. Zumindest für mich super Erfahrung. Aber im Allgemeinen finde ich es immer spannend zu refokussieren auf, was ist es, was wirklich essentiell ist und was ist alles drumherum, was wir uns einfach angewöhnt haben, antrainiert wurde von der Wirtschaft und Sachen, die eben nicht wirklich essentiell sind, aber trotzdem Zeit und Energie von uns brauchen. Und das sind so ein paar Lebensexperimente. Natürlich viele davon finden im Business statt, oder? Also gerade in frühphasigen Unternehmen ist es ja, ich glaube, etwas vom Wichtigsten, dass man nicht zu opportunistisch ist, dass man klar ein Ziel verfolgt und dem auch genügend Fokus gibt und die Ressourcen, die man hat, wirklich im Sinne von einem Ziel einsetzt. Und da bin ich manchmal auch ein bisschen die Stimme, die sagt, lasst uns das nochmal vereinfachen, lasst uns versuchen, nur an einer Sache gleichzeitig zu arbeiten. Und typischerweise ist es dann auch das, was uns schneller vorwärts bringt, als wenn wir versuchen, drei Sachen gleichzeitig zu erreichen.
Wann fing das denn bei dir an, dass du diese Welt hinterfragt hast oder auf die Idee kamst, es anders zu machen als die anderen?
War schon ganz früh. Also ich glaube, meine Freunde und auch meine Familie haben mich sehr früh immer ein bisschen als Spinner oder zumindest jemanden mit außergewöhnlichen Ideen bezeichnet. Also natürlich freundschaftlich, aber schon oftmals auch ein bisschen ich habe mich oftmals ein bisschen unverstanden gefühlt. Ich fand es einfach immer super spannend, den Status quo zu hinterfragen und glaube, da sind auch viele Opportunitäten in der Welt immer noch verborgen, ist, wenn man in der Lage ist, Sachen neu zu denken und unabhängig von den bereits bestehenden Strukturen Sachen neu zu denken. Also angefangen hat das schon, ich glaube, irgendwo im Kindergarten. Ja. Also ich war auch als Kind, hatte ich nicht sehr viele gleichaltrige Freunde, irgendwie von die mich alle nicht so wahnsinnig gesellig und ich konnte auch nichts mit denen anfangen. Hat dazu geführt, dass ich schon mit 6, 7 Jahren angefangen habe zu programmieren, weil ich einfach Computer extrem spannend fand. Damals, das war so Anfang der 90er Jahre, natürlich gab es noch nicht die Möglichkeiten wie heute. Ja, und fand es einfach immer spannend, eben viel zu lernen. Das ist auch das, was mich antreibt, warum ich so gerne mit ganz frühphasigen Teams zusammenarbeite, entweder selber als Gründer oder jetzt hauptsächlich als Investor. Weil ich es so super spannend finde, dieser Schritt von 0 zu 1, dieses Neudenken, etwas Neues erschaffen, etwas Neues in die Welt bringen. Und ich sowohl von den Sachen, die funktionieren, sehr viel lerne, aber eben auch von den Sachen, die scheitern, immer noch mehr lerne.
Jetzt fragen sich vielleicht einige, was gönnst du dir mal? Also gibt es Dinge, wo du auch mal schwach wirst und dir dann irgendwas kaufst, was eigentlich nicht bei dir auf dem Plan steht?
Also kaufen gibt es das fast nicht. Also Impulskäufe mache ich echt keine. Eigentlich alles, was ich anschaffe, ist ziemlich pragmatisch. Da, wo ich gerne konsumiere, Geld ausgebe, sind Erlebnisse. Sachen zusammen lernen, Sachen zusammen erleben. Meine Frau und ich waren gerade das letzte Wochenende, bevor die Quarantäne hier gestartet ist, waren wir 2 Tage in einem der größten Höhlensysteme der Schweiz und haben da bivakiert, hatten einen Führer und sind da 2 Tage wandern gegangen in so einem Höhlensystem. Und allgemein würde ich sagen, alles, was irgendwie ein bisschen verrückt ist und so man bezeichnen könnte als Once-in-a-Lifetime-Experiment, irgendwas im Flugzeug springen oder selber mal einen Helikopter fliegen oder all die Sachen, für die gebe ich super gerne Geld und Zeit aus.
Was war das beste oder krasseste Erlebnis, was du mal gemacht hast?
Das ist eine gute Frage. Also sportlich bin heute Morgen zum ersten Mal, also ich habe eigentlich Laufen immer gehasst. Und am 1. April habe ich mir gesagt, ich brauche mal wieder eine sportliche Challenge für den April. Und seit da bin ich jetzt jeden zweiten Tag gelaufen und heute Morgen zum ersten Mal 30 Kilometer am Stück gelaufen. Und das war
Wow.
so ein bisschen ungeplant. Ich bin um 5 Uhr los, habe noch einen Freund getroffen für eine 10-Kilometer-Strecke und irgendwie war ich dann einfach im Flow und bin dann weitergerannt. Also es ist bestimmt nicht das Krasseste, das ist jetzt das, was gerade heute passiert ist. Im Allgemeinen, etwas, womit ich noch mehr experimentieren will, ist Freediving und Spearfishing. Also ich finde es extrem spannend, mehr darüber zu lernen, wie wir funktionieren würden, wenn die Wirtschaft mal nicht mehr da wäre oder auch wenn ich mal wieder irgendwie völlig irgendwo auf dem Land leben würde. Also wie kann ich selber Essen machen? Wie komme ich an Nahrung und so weiter? Und Freediving finde ich super spannend, weil es auf den ersten Blick nicht so körperlich herausfordernd aussieht, aber dann, ich habe so einen Kurs gemacht und ich meine, so viele Emotionen, die ich da hatte, von Panik zu Begeisterung und auch super schneller Fortschritt, dann erste größere Fische unter Wasser gefangen, sozusagen nur mit der Harpune. Also das ist was, wo ich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr drüber lernen will und mehr mitmachen will.
Kommen wir vielleicht mal darauf zu sprechen, du hast es vorhin schon einmal angesprochen, du hast mal mehrere Jahre ohne festen Wohnsitz gelebt. Da würde mich mal interessieren, wie ist das zu vereinbaren damit, dass man auch Gründer und Investor ist? Wie funktioniert das überhaupt?
Das war eigentlich ein Mittel zum Zweck, weil ich habe mit so 3, 4, 25 habe ich das erste Mal die Möglichkeit gehabt, eben auch als Angel Investor aktiv zu werden. Und weil ich so fasziniert bin von all den Problemen und Challenges, die man in den ersten Jahren zu lösen hat, fand ich super wichtig für mich dann auch fleißig Zeit mit den Companies zu verbringen, mit den Gründerteams zu verbringen. Ich war nicht operativ, aber ich wollte schon sowohl die strategischen wie auch die taktischen Sachen diskutieren. Und das hat dazu geführt, dass ich plötzlich an sehr vielen Orten in den USA, in Deutschland und der Schweiz sein wollte. Habe dann angefangen, zwischen den Orten häufiger hin und her zu reisen. Plus dazu kamen Konferenzen und Meetups und Retreats und so weiter. Und plötzlich kam der Zeitpunkt, wo ich, oder ein Jahr, ich glaube, das war 2015. Wo ich glaube ich von 360 Tagen war ich etwa 300 Tage auf Achse irgendwo unterwegs. Und damals hatte ich noch eine Wohnung leicht außerhalb von Zürich. Und dann im 2016 bin ich einmal wieder zurück gekommen. Ich glaube, da kam ich von New York, bin nach Zürich geflogen, habe da übernachtet und am nächsten Morgen auf dem Weg zum Flughafen, um nach Amsterdam zu fliegen, dachte ich, das hat doch jetzt eigentlich überhaupt keinen Sinn gemacht, dass ich für einen Abend diesen Umweg genommen habe und nicht direkt nach Amsterdam geflogen bin. Und wenn ich ehrlich mit mir bin, habe ich es wahrscheinlich nur gemacht, weil ich dachte, wenn ich schon eine Wohnung habe und die finanziere, dann müsste ich die auch ein paar Nächte im Monat auch nutzen. Und dann dem Morgen hat es irgendwie Klick gemacht bei mir und ich dachte, das kann doch nicht sein, dass ich für Sachen da bin, dass ich mein Leben von Sachen leiten lasse. Sollte doch umgekehrt sein, die sollten alle für mich da sein und nur mir helfen. Hm. Und an dem Morgen dachte ich, gut, es ist vielleicht wieder mal Zeit für ein Experiment. Habe auf den habe meinem Vermieter geschrieben, dass ich die Wohnung aufgebe per Ende des Monats und habe auf den sozialen Medien geschrieben, dass ich ab jetzt homeless bin. Also ein paar Freunde. Und dass ich froh bin, wenn mir jemand vielleicht mal sein Gästezimmer oder eine Couch offeriert, wenn ich mal wieder irgendwo strande. Und das hat wunderbar funktioniert. Und es hat auch zu extrem vielen schönen Erlebnissen geführt. Viele meiner Freunde sind halt auch irgendwo ein bisschen in der Welt verteilt. Aber wenn ich jetzt mal wieder in New York bin und anstelle davon, dass ich dann in einem Airbnb schlafe oder in einem Hotel, schlafe ich für ein oder zwei Nächte bei einem Freund von mir. Und das gibt einem so diese letzte Stunde am Tag von irgendwie 9 bis 10 oder 10 bis 11 abends, wo man so in einem ganz intimen Umfeld mal wieder Zeit miteinander verbringen kann und sich richtig unterhalten kann, connecten kann, irgendwie versteht, wie geht's den anderen. Und das sind Erlebnisse, die meiner Erfahrung nach schwieriger sind, wenn man einfach irgendwie ein Bier trinken geht oder sich irgendwie mittags kurz zum Lunch sieht und noch viele andere Gedanken im Kopf hat. Also es war eine super schöne Erfahrung, dass natürlich viele für mich eine Couch hatten und dass ich auch viele meiner Freunde mal wieder richtig gespürt habe in der Zeit.
Hattest du denn in der Zeit hattest du einen angemeldeten Wohnsitz irgendwo?
Ja, ich war weiterhin in der Schweiz angemeldet, habe auch hier immer Steuern bezahlt. Ja, ich glaube, im Kern bin ich schon Schweizer und habe es gerne irgendwie ein bisschen geregelt und organisiert. Und das hat dann auch am meisten Sinn gemacht, das klar zu regeln und zu sagen, da zahle ich Steuern, da habe ich auch meine Altersvorsorge und nicht einfach komplett auch rechtlich meinen Wohnsitz aufzugeben.
3 Jahre waren das ja, glaube ich, wie du das gemacht hast, ne? Mhm. Du hast es bisher sehr positiv davon erzählt. Gab es auch Momente, wo du dir vielleicht doch gewünscht hättest, jetzt wieder einen festen Wohnsitz zu haben, wäre schon schön?
Überhaupt nicht. Ich hätte nie gesagt, ich will das noch weitere 10 Jahre machen, weil mit den vielen Reisen kommt auch viel Jetlag und es kommt viel Unruhe und viel Zeit und Energie, die man an Airports verliert. Aber für die Zeit war es das absolut Richtige für mich. Ich wusste immer, dass ich das nicht mein ganzes Leben lang in dieser Intensität machen will. Aber in der Zeit hat es echt super viel Spaß gemacht und mich auch intellektuell super weitergebracht bei all den Erfahrungen, die ich sehr nahe miterleben durfte in den verschiedenen Firmen und Ventures und Projekten. Mhm. Mir hat auch nie dieses irgendwie ein Zuhause zu haben, das hat mir nicht gefehlt. Ich habe mich auch nie einsam gefühlt, auch wenn ich oft alleine war. Darum, nee, also ich habe die Zeit extrem genossen, fand es super. Kann mir auch vorstellen, dass ich wieder mal so leben würde. Mhm. Aber bin auch jetzt momentan gerade happy, jetzt wo wir in der Quarantäne sind, dass ich zumindest einen temporären Wohnsitz habe, wo ich mich einrichten konnte.
Ja. Wie kam dann denn der Moment, wo du dir gedacht hast, jetzt möchte ich doch wieder sesshaft werden? Jetzt wohnst du ja in der Schweiz.
Während diesen 3 Jahren habe ich erst noch an ganz vielen verschiedenen Projekten, sowohl als Investor wie auch als Gründer mitgearbeitet und dann gegen Ende 2018 eigentlich immer mehr Zeit mit Definity verbracht. Damit hat sich dann auch ein bisschen konzentriert geografisch, dass ich mehr Zeit in der Schweiz und in San Francisco verbracht habe, da wo wir die beiden größeren Office zu der Zeit hatten. Und dann hat es einfach pragmatisch Sinn gemacht, wieder eine Wohnung zu nehmen, weil wenn ich pro Monat 10, 15 Nächte in der Schweiz bin, dann kommt es halt günstiger und ist auch angenehmer, einen fixen Wohnsitz zu haben, anstelle immer bei Freunden auf der Couch zu schlafen oder irgendwo im Hotel zu sein. Und dann jetzt macht es auch total Sinn, ich habe noch geheiratet letztes Jahr. Von hier aus bauen wir jetzt auch Tomahawk auf, den Venture Capital Fund. Mhm. Und dann kommt noch dazu, dass ich Ende dieses Jahres zum ersten Mal Vater werde.
Oh, nochmal Glückwunsch.
Und da schadet es natürlich auch nicht, ein bisschen Stabilität zu haben, was den Wohnsitz angeht.
Auf jeden Fall. Genau, denkst du, dass du dir dann jetzt auch wieder deutlich mehr Dinge zulegen wirst? Ich glaube, gestern war es auch erst, dass du auf Instagram deinen neuen Schreibtisch mit Stuhl noch gepostet.
Ich glaube, es kommt nicht so auf die Zahl drauf an. Sind es jetzt 64 oder 50 Sachen, die man besitzt oder 100 oder 500? Ich glaube, da will ich mich auch nicht festlegen und sagen, ich werde immer nur mit maximal 64 Sachen leben. Aber das, was ich konsequent durchziehen werde, ist ganz klar zwischen Ballast und wirklich Essentiellem trennen. Also welche Sachen sind denn wirklich, brauche ich wirklich und was steht die größte Zeit nur rum? Einfach weil ich es auch super befreiend und energiebringend finde für mich selbst, Sachen loszuwerden, die einfach nicht mehr die Berechtigung haben, momentan in meinem Leben zu sein. Klar, jetzt mit der Wohnung alleine kam halt ein Bett dazu und ein Tisch und eben dieses Möbel fürs Homeoffice plus ein paar Gabeln und Messer und so weiter. Darum ist es natürlich momentan ein bisschen mehr wieder, aber ich würde sagen, das Wichtige für mich ist dieses konsequente Unterscheiden zwischen was ist Ballast und was ist essentiell.
Was sagt eigentlich deine Frau dazu? Findet die das, macht die das genauso mit oder hat sie auch mehr Dinge?
Ja, also ich bin kein Missionar. Ich habe nie irgendwie gesagt, weder zu Freunden noch zu ihr, dass man Sachen loswerden sollte, dass jemand anders als ich glücklich wäre mit weniger Sachen, weil ich weiß, dass ich in gewissen Sachen ein bisschen anders ticke. Aber ich habe es natürlich einerseits hier vorgelebt und auf der anderen Seite, als wir angefangen haben, uns zu daten, wie gesagt, mir ist egal, wie viele Sachen du besitzt, aber ich reise nie mit jemandem rum, der einen Koffer eincheckt. Mhm. Weil das Leben ist zu kurz, um auf einen Koffer zu warten am Fließband. Und unsere erste Reise haben wir gebucht bei unserem dritten Date. Sind wir nach Afrika für 3 Wochen. Wow. Und da war so einiges dabei, Safari, ein paar schöne Anlässe, Beach und also warm, kalt und drinnen, draußen und so weiter. Ich habe gesagt, pack doch einfach mal nur ein Carry-on und dann schaust du dir das mal an, wie das läuft die 3 Wochen. Und ich glaube, das war ein bisschen stressig für sie am Anfang, sich entscheiden zu müssen mit nur welchen Sachen, was ist wirklich essentiell. War aber dann eine super Erfahrung für sie und seit da ist sie, glaube ich, auch ein bisschen angefressen vom Entrümpeln. Also unterdessen besitzen wir, glaube ich, im ganzen Haushalt nur noch schwarze Sachen. Sie hat auch ihre Kleider extrem viel weggegeben. Und jetzt für das Baby auch selbstständig eine Liste gemacht von, was sie glaubt, sind die absolut essentiellen Sachen, die man für ein Baby braucht, weil das ist natürlich auch eine Sache, die wir oft hören, ist, ja, wenn das Baby mal da ist, dann könnt ihr das alles vergessen und dann müsst ihr auch 1000 Sachen besitzen. Und ich glaube, sie ist irgendwie bei 15 Sachen, die wir uns kaufen wollen, mal für den Anfang. Mhm. Insofern ein bisschen angesteckt, aber ich glaube, ist auch wichtig, dass wir machen das mit, weil es uns Spaß macht, weil wir spannend finden zu hinterfragen, was schreiben uns die Medien vor und was braucht man wirklich an Dingen und nicht, weil es um irgendwie die Zahl geht oder wir uns da irgendwie den Kopf zerbrechen, wenn es 2, 3 Sachen mehr werden.
Kommen wir mal so ein bisschen auf deine Karriere als Gründer, die ist ja auch ziemlich spannend. Und zwar hast du ja, glaube ich, auch bei LinkedIn stehen, wenn ich das richtig gesehen habe, dass du deine erste Firma schon gegründet hast im Alter von 14. Wie kam es dazu und was war das eigentlich für eine Firma?
Ja, ich hatte das Glück, dass ich eben früh angefangen habe, mit Computern rumzuspielen, dann auch früh Programmieren gelernt habe und dann in der Pfadfindergruppe, das war so ein guter Ausgleich für mich, Zeit draußen zu verbringen mit Gleichaltrigen oder ein bisschen älteren Freunden. Mhm. Da war einer dabei, der hatte Design studiert, Fabian, ein guter Freund von mir. Und war ein paar Jahre älter und der hat gesagt, lass uns doch am Wochenende mal hinsetzen und eine Website bauen. Ich kann designen und du kannst es programmieren. Und das war eigentlich der Start von MediaSign. Das ist dann eine Werbe- und Kommunikationsagentur geworden. Das ist so ein typisches Agenturbusiness. Und mit 14 haben wir das offiziell unter dem Namen angefangen zu arbeiten. Haben das erste Mal dann auch, ich muss doch ein bisschen Geld aufnehmen, um meine Hälfte an der GmbH zu gründen. Haben es gegründet und hatten super viel Spaß. Und das Gute für mich war, dass ich hatte es in der Schule ziemlich einfach, also Physik, Mathe und auch die meisten Sprachen. Das war irgendwie immer sehr einfach für mich. Ich konnte mal eine Klasse auslassen und später konnte ich viele Stunden, musste ich nicht besuchen und habe anstelle von dem habe ich so ein paar Vorträge vorbereitet und mit denen im Schulhaus getourt und da war es natürlich dann gut, irgendwie eine Beschäftigung zu haben, von der ich voll angefressen war und die mich auch sowohl intellektuell, aber auch sozial sehr stimuliert hatte. Also als 14-, 15-Jähriger das erste Mal eine Website zu verkaufen, das war schon sehr spannend, weil ich war super introvertiert, da habe ich viel von Fabian gelernt, der mehr so outgoing war, extrovertiert und da irgendwie das richtige Wesen schon von Anfang an dazu hat. Ja, und so war Media sein, war so ein super erster Schritt ins Unternehmertum. Haben wir dann erst vor 2 oder 3 Jahren habe ich das verkauft, war aber dann so nach 6, 7 Jahren war ich da nicht mehr operativ, also nicht mehr operativ eingespannt, aber trotzdem weiterhin so in der erweiterten Geschäftsleitung drin und habe das weiter verfolgt. Aber dann vor 2, 3 Jahren haben wir das noch verkauft.
Fabian war dein Mitgründer damals?
Ja, genau.
Was auch krass, dass es dann so lange gehalten hat. Man denkt erst, okay, mit 14 war es vielleicht so ein Student, so ein Schülerprojekt, aber das hat ja dann richtig lang gehalten.
Ja, das war halt auch, weil für ihn war das schon sein Fulltime-Job. Also er war da 18. Ich war 14, habe es anfangs neben der Schule gemacht und die ersten 3, 4 Jahre waren auch, ich sag mal, so ein bisschen nebenbei oder hatten wir noch nicht diesen Aufträge. Und dann habe ich mal noch ein Jahr in der Schweizer Luftwaffe gemacht und danach wollte ich studieren an der ETH, habe mich angemeldet und dachte, ah, die ETH wird wahrscheinlich so einfach werden wie alles vorher. Total naiv. Und parallel dazu hatten wir irgendwie ab dem September auch gleichzeitig das erste Mal Büros gemietet. Wir haben eine kleinere Firma übernehmen können ab dem Punkt, das hat den ersten Mitarbeiter. Und dann bin ich so total auf die Welt gekommen und habe halt gemerkt, hey, die ETH, da muss ich echt pro Tag 6, 7, 8 Stunden reinstecken, wenn ich da mitkommen will. Das hat dann dazu geführt, dass ich den tagsüber studiert habe. Fabian hat das Team geleitet, Sachen verkauft. Abends um 6 bin ich ins Office. Wir haben abgeklatscht, kurzes Briefing gemacht und dann habe ich meistens bis morgens um 2, 3 programmiert. Also war eine Zeit, wo ich gelernt habe, mit extrem wenig Schlaf, mit noch weniger Schlaf als in der Luftwaffe auszukommen. Aber war super intensiv, aber auch eine richtig schöne Zeit. Extrem viel gelernt und eine extrem spannende Zeit. Rückblickend.
Vielleicht kannst du einmal skizzieren, wie es danach für dich weiterging. Wie es praktisch von deiner ersten Gründung weiterging bis zur Mitgründung von Definity, das jetzt ja super erfolgreich ist.
Ich habe dann meinen Bachelor an der ETH parallel gemacht. Und Mediasign weitergebracht, habe irgendwann dann gemerkt, ich will was anderes machen als Marketing-Websites bauen oder einfach als so Frontends bauen. Und vielleicht wäre es auch spannend, mal ins Ausland zu gehen. Ich bin bis zu dem Zeitpunkt, jetzt bin ich etwa so 21, ich noch nicht viel gereist, hatte auch nie irgendwie einen Sprachaufenthalt oder so gemacht. Habe gedacht, es wäre spannend, mal im Ausland zu arbeiten und habe eine kleine Rolle bei A Small World angenommen. Das war ein Kunde von Mediasign, von der Agentur, der da involviert war. A Small World kennt man heute nicht mehr groß, aber war eines der ersten Social Networks. War so das Facebook for the Rich and Famous, war das immer betitelt. Es hat den Schweizer gekauft von den Weinstein-Brüdern. Bin dann nach New York und war einfach völlig fasziniert von der Breite an Interessen und Möglichkeiten zu lernen und sich intellektuell auszutoben in so einer Großstadt. Habe das gemacht und dann ging es eigentlich so 3, 4 Jahre so weiter. Bin dann noch nach Hongkong, habe dann Online-Titel mitgegründet, war eine Zeit lang in Berlin, habe früh bei SumUp mitgearbeitet, bei der Payment Company. Dann habe ich mal noch, dachte ich mal noch, es wäre spannend, vielleicht auch noch die Corporate-Seite zu sehen und habe einen Job angenommen in der Investmentbank in London. Mhm. Und so bin ich ein bisschen rumgekommen, war dann etwa 5 oder 26 zurück in die Schweiz gekommen, habe mich gefragt, wie könnte ich mein Lernen weiterhin parallelisieren. Habe da angefangen, das erste Mal als Angel zu investieren, dann viel zu reisen für die ganzen Ventures, wo wir vorher drüber gesprochen haben. Und dann 2016 hat es mich einfach nochmal zu sehr unter den Fingern gejuckt und ich wollte nicht nur Coach sein und dann beobachten, wie man Startups baut, sondern selber nochmal welche mitgründen. Und in dem Jahr habe ich 3 Sachen mitgegründet. Zendtask, das ist eine Productivity-App. Glimpse, das ist eine Firma in den USA, wo wir mit AI und Computer Vision Analytics machen für Bars, also sowas wie ein Google Analytics für Offline-Businesses. Und das dritte ist eben Definity. Ich habe da Dominik und Tom, die beiden Ursprungsgründer, kennengelernt und dann das erste Mal auch eine Rolle eben eingenommen, die nicht technisch war. Vorher war ich immer entweder CTO oder technischer Mitgründer. Und bei Definity habe ich dann das erste Mal was gemacht auf der Legal- und Operations-Seite, was auch eine super spannende Herausforderung war und da dann geholfen, unsere ersten Fundraise zu machen, Team aufzubauen, Offices aufzustellen, und mich dann da vor allem die nächsten 2 Jahre Fulltime involviert. Das letzte größere Projekt war noch, dass wir hier in der Schweiz die Möglichkeit hatten, ein paar Kryptografen aus der IBM zu übernehmen, haben dann für die noch ein Office eröffnet, was unterdessen sind es, glaube ich, 50 Leute hier. Mhm. Das aufgebaut und dann vor einem Jahr aber auch gemerkt, als Definity so etwas über 100 Leute war, dass ich eigentlich am meisten Spaß habe, in den ersten ganz frühen Phasen mit weniger als 20 Leuten zusammenzuarbeiten. Habe dann lange überlegt, was ist es denn, will ich jetzt wirklich aus meiner operativen Rolle bei Definity raus, wo ja eigentlich alles so positiv läuft. Habe da lange überlegt und mich dann entschieden, ja, ich will eigentlich zurück in meine Rolle als Coach und mich voll aufs Investieren konzentrieren, weil mir das auch die Möglichkeit gibt, eben an verschiedenen Orten gleichzeitig Wert zu erbringen. Also sowohl zum Teil noch bei Definity auszuhelfen, da wo es mich brauchen kann, aber eben auch an vielen anderen jungen Ventures beteiligt zu sein.
Das heißt, bist du jetzt noch bei Definity mit drin?
Ich bin nicht operativ mit drin, aber ich bin natürlich immer noch Token-Holder. Und natürlich ziemlich eng mit dem Team, aber nicht operativ auf einer irgendwie täglichen Basis, dass ich da was machen würde.
Vielleicht kannst du einmal, falls nicht jeder Zuhörer Definity kennt, beschreiben in kurz ein, zwei Sätzen, was Definity macht.
Definity ist ein Begriff der Internet-Computer und was wir damit meinen, ist, wir bauen eine Plattform, die Blockchain-Eigenschaften bietet, um darauf Applikationen laufen zu lassen. So eine Analogie, die ich oft nutze, ist, wenn wir uns zurückerinnern, 1990er Jahre, hatten wir ISDN, um ins Internet zu geben. Und obwohl man über ISDN eigentlich alles machen könnte, was das Internet heute auch kann, rein theoretisch, haben viele Applikationen damals keinen Sinn gemacht, weil niemand hätte mit einem ISDN-Modem wie YouTube nutzen wollen und 3 Tage warten, um ein 5-Minuten-Video zu schauen. Dasselbe mit Facebook und den ganzen Social Media. Sorry, den ganzen sozialen Medien. Und Definity macht eigentlich das Gleiche, wie dann passiert ist mit dem Schritt von ISDN zum Breitband-Internet, macht Definity in diesem dezentralen Internet. Es gibt Ethereum und ein paar andere Plattformen, wo theoretisch alles machbar ist drauf, aber da gibt es noch gewisse Flaschenhälse, was die Skalierung angeht, also zum Beispiel Blocktime, wie schnell ist etwas final, wie teuer ist es, etwas auszuführen in so einem dezentralen Umfeld. Und Definity macht einen großen Schritt nach vorne durch neue Mathematik, die wir erfunden haben oder die wir verbessert haben, die eben eine viel, viel höhere Bandbreite möglich macht.
Jetzt ist mein letzter Stand, dass Definity 2 Milliarden Dollar wert ist. Ist das noch das Aktuelle?
Genau, das ist die letzte Runde, die Definity aufgenommen hat. Das war im Sommer 2018. Also ist der Kryptomarkt schon ein bisschen oder schon stark runtergegangen ist, hatten wir eine Runde von etwa 100 Millionen zu der Bewertung geschlossen. Und es ist jetzt auch, soweit ich informiert bin, wie gesagt, ich bin nicht mehr im Day-to-Day drin, aber das wird auch wahrscheinlich die letzte Runde sein, bevor wir dann live gehen und der Token handelbar wird.
Wie ist das denn für dich? Du auf der einen Seite achtest du sehr darauf, dass du nicht zu viele Dinge besitzt und die Dinge auch alle Sinn machen, die du besitzt. Und auf der anderen Seite hast du eben Anteile an einer Firma, die wirklich super viel wert ist. Ist das für dich ein Widerspruch oder wie siehst du das?
Also ich glaube, vieles im Leben ist wählen, worauf man sich fokussieren möchte und dann die entsprechenden Kompromisse eingehen. Für mich war es immer so, dass ich spannend finde, die Sachen zu verfolgen, die tendenziell die Möglichkeit haben, das Leben von sehr vielen Leuten positiv zu beeinflussen. Und das ist was, wo ich bei Definity daran glaube, das ist eine große Challenge. Da gibt es super viele spannende, aber auch harte Probleme zu lösen. Aber wenn es funktioniert, dann werden wir sowas wie ein zweites Internet sehen mit ganz eigenen Applikationen, die sehr weitreichende Einflüsse auf unser Leben haben können. Und das sind die Sachen, die mich antreiben. Und ich glaube, Geld am Ende des Tages ist eine Ressource wie Zeit und Energie, die man einfach braucht, um Teams zusammenzubringen, um Ideen ins Leben zu bringen. Und ich glaube, auch in der Zukunft will ich da sehr konsequent beurteilen und entscheiden, was ist es, wo es sich lohnt für mich, Ressourcen einzubringen und was lasse ich lieber beiseite, weil ich es zum Beispiel nicht spannend finde, irgendwie in meinem Wertesystem irgendwie ein schönes Auto zu fahren oder was weiß ich was. Ja. Ja. Aber ich glaube, um weitere Ideen in die Welt zu bringen, finde ich es natürlich sehr schön, dass ein paar der Ideen, die ich über die letzten 18 Jahre ausprobiert habe, unterdessen auch funktioniert haben.
Wie siehst du das? Fällt mir gerade noch ein, auch so beim Thema Reisen, auch da du ja dich viel auch in der Welt bewegst, Reisen sind ja auch immer ja irgendwo auch ein Luxusgut. Sei es jetzt, also wenn man jetzt nur mal die Flugreise an sich betrachtet, das ist ja dann schon was du dir auch gönnst.
Genau, also ich finde es immer inspirierend, an neue Orte zu kommen, mich in ein neues Umfeld zu begeben, und weil das auch immer wieder herausfordert. Jetzt die Jahre, wo ich so extrem viel unterwegs war, war das Reisen nicht ein Genuss, sondern 2 Tage in Australien, 3 Tage in den USA, 4 Tage in Europa. Also ich war konstant gejetlaggt und habe auch irgendwie das nicht wirklich genossen, an den Orten zu sein. Ich glaube, ich werde weiterhin reisen wollen und flexibel sein mit wo verbringe ich meine Zeit. Und ein sehr positiver Effekt, von dem ich glaube, dass er aus Corona rauskommen wird, ist, dass wir uns alle angewöhnen, dass es eben sehr gut geht, uns auch über wichtige Themen via Zoom, Google Hangouts und den ganzen Tools zu unterhalten, sodass eben weniger häufige Reisen nötig sein werden. Und wenn ich irgendwo hingehe, dass ich dann auch die Zeit haben werde, den Ort zu genießen und mich wirklich ein bisschen auf den Ort einzulassen.
Kommen wir zuletzt vielleicht nochmal zu einem Thema. Du hast es vorhin schon mal angesprochen, dass du dir jetzt ganz genau überlegen wirst, wo du deine Ressourcen rein investierst. Das passt ja so ein bisschen dazu. Du hast jetzt auch einen Fonds oder beziehungsweise hast auch einen eigenen Wagniskapitalgeber, Tomahawk, und willst da ja auch nur in ganz bestimmte Startups investieren, zum Beispiel nur in Startups, die remote first arbeiten. Wie hast du dich dafür entschieden?
Genau, also den Begriff, den wir nutzen, ist Global First.
Global First.
Global First, und die Unterscheidung liegt darin, dass ich glaube nicht, dass jede Company remote sein muss, aber ich glaube, jeder Gründer heute sollte seine Firma von Anfang an so aufbauen, dass sie eben global sein kann, was zum Beispiel das Talent angeht. Weil ich glaube, die Opportunitätskosten sind einfach zu groß geworden, dass man sich erlauben könnte, nur Leute in Berlin oder nur Leute in Zürich einzustellen, wenn man so einfach Zugriff hat auf die globale, auf das globale Talent. Ja, und eben heutzutage auch sehr einfach mit Leuten zusammenarbeiten kann, die ein paar Zeitzonen Unterschied haben zur eigenen Position. Also es bedeutet nicht, dass die Firmen alle dezentral sein müssen und komplett remote, sondern dass die vom Mindset her einfach von Anfang an offen sein sollen, von überall her Leute ins Team zu bringen. Und was wir neben dem Geld oder was ich da neben dem Geld beisteuern kann, ist halt meine Erfahrung aus den letzten 12 Jahren, wie man das nicht nur technisch aufsetzt, damit es funktioniert und allen Regulatorien entspricht, sondern wie man auch eine gute Teamkultur in so einem Setup aufbauen kann.
Und du investierst da jetzt dann mit dem Fonds dein eigenes Geld oder hast du dir noch Partner gesucht, die das mit dir zusammen machen?
Genau, momentan sind das 2 Freunde und ich, die das Geld zusammengelegt haben für diesen Fund. Das sind 20 Millionen Schweizer Franken und haben uns überlegt, das jetzt nochmal alleine zu machen, um schnell zu sein, um agil zu sein, um ohne viel hin und her entscheiden zu können jeweils und auch sehr lean gegenüber den Gründern auftreten zu können. Aber können uns auch vorstellen, dass wir das für den nächsten Fund dann anders aufsetzen und auch externes Geld annehmen werden.
Ich frage mich gerade auch so ein bisschen, ob durch Corona, durch diese Corona-Krise auch vielleicht viel mehr Unternehmen auf so eine digitalere Arbeitskultur setzen oder vielleicht auch globaler. Ich habe zum Beispiel jetzt heute Morgen erst gelesen, dass das, kommt auch aus der Schweiz, das Fintech Numbers, dass die jetzt auch nach der Krise auf ein Büro verzichten wollen. Könntest du dir vorstellen, dass das noch mehr Unternehmen dann auch jetzt machen werden?
Ich glaube auch nicht nur Startups, sondern ich glaube jetzt, wo wir alle gezwungen waren, mal vom Homeoffice, und das ist ja dann praktisch das Gleiche wie ein Remote-Setup zu arbeiten, wurden wir halt alle mit den Fragen konfrontiert, hey, wie lösen wir das jetzt, dass wir uns trotzdem noch spüren und verstehen, wie geht's den Leuten in meinem Team, in meinem Unternehmen? Und jetzt, wo wir das schon gelöst haben, wieso behalten wir nicht ein paar Sachen davon bei? Also ich glaube, Startups hatten ja sowieso, waren schon sowieso immer sehr offen gegenüber dieser Idee, aber gerade auch in vielen Corporates oder Mittelständern, ein bisschen etablierteren Unternehmen, glaube ich schon, das spüre ich momentan, dass ein Umdenken stattfindet. Ja, selbst von Banken habe ich ein paar Leute angeschrieben und ein paar Freunde, die wissen wollten, hey, wie können wir das denn jetzt noch ein bisschen spaßiger und ein bisschen more fun machen, wenn wir hier alle vom Homeoffice miteinander zusammenarbeiten.
Und da konntest du dann auch immer helfen?
Ich kann immer meine Erfahrungen teilen, zum Beispiel etwas, was so eine low-hanging fruit ist, dass man die Zoom-Calls und die ganzen Telefonate, die sind ja eigentlich gut, um Informationen weiterzugeben, aber die eignen sich in erster Linie nicht dafür, um zusammen über Gott und die Welt zu sprechen und einfach noch ein bisschen zu verstehen, wie geht's der anderen Person denn aktuell gerade. Und etwas, was wir machen in den verteilten Teams, ist, dass man bei einem Team-Call, meistens ist es das All-Hands, dass wir am Schluss bewusst noch 20, 25 Minuten offen lassen. Und wir suchen uns eine Aktivität, die nichts mit Arbeit zu tun hat, aber irgendwie dem Spirit von dem Team entspricht. Also zum Beispiel bei Zendtask ist es immer, wir lösen ein Rätsel zusammen. Einfach weil wir alle gerne irgendwie knobeln, spannend finden, immer wieder herausgefordert zu werden mit einem Logikrätsel. Aber das kann auch sowas sein wie, jede Woche erzählt jemand von einem Film, den er gesehen hat, oder also ein Movie-Tipp oder irgendwie von einer Serie oder von einem Buch, was er gelesen hat. Einfach, dass man einen Raum schafft, wo bewusst über was anderes geredet wird als Arbeit. Und wenn man das in der Company so als Standard einführt, dann sehen wir auch, wie das überschwappt und die Leute manchmal auch einfach miteinander telefonieren, um zwischendurch mal auf über andere Themen zu reden als nur Arbeit, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, sind alles Leute, die zusammenarbeiten und nicht nur Mitarbeiter. Also nicht immer steht die Funktion im Vordergrund, sondern eben auch die Person und der Mensch als Ganzes. Und ich glaube, da braucht es ein paar Kniffe, wie man das für sich selbst umsetzen kann in einem Remote Setup. Aber wenn man das mal geknackt hat, dann kann man Remote genauso eine schöne Unternehmenskultur bauen wie auch offline.
Da wir so langsam aus Zeitgründen zum Ende kommen müssen, würde mich noch von dir als letzte Frage interessieren, was würdest du gerne als nächstes lernen, also wirklich neu lernen?
Russisch ist es für mich. Ja, meine Frau ist ursprünglich in Kasachstan geboren und das Baby wollen wir unbedingt, dass das dann die Sprache auch lernt. Mhm. Und ich experimentiere momentan gerade so ein bisschen mit verschiedenen Möglichkeiten, wie ich denn im Alltag das irgendwie lernen kann. Tandem, eine App aus Berlin, finde ich ganz cool, wo man mit Leuten eben sozusagen Sprachen teilen kann. Also jemand, der Deutsch oder Englisch lernen möchte, aber Russisch spricht, könnte dann mit mir schreiben und wir können uns gegenseitig unterhalten in den beiden Sprachen. Duolingo und die ganzen Apps, Bubble, Busuu. Genau, das ist ein Thema, woran ich momentan arbeite.
Dann würde ich sagen, ja, regeneriere dich gut von deinem 30-Kilometer-Lauf. Wie machst du das jetzt?
Danke. Ah, das geht schon. Also ich stehe jetzt auch schon wieder hier am Standing Desk, spüre die Knie ein bisschen, aber abgesehen davon fühlt es sich eigentlich ganz gut an, schon mal was erledigt zu haben heute.
Vielen Dank dir und wünsche dir noch einen schönen Tag.
Vielen Dank und gleichfalls.